Ist das Leben eine Tragödie oder eine Komödie? Ist das Leben eine Tragödie oder eine Komödie? Eine Tragödie fängt gut an, aber endet in Trauer und Tränen. Eine Komödie fängt traurig an, aber endet mit Lachen und Liebe und Leben. Also, ist das Leben, ist dein Leben sogar eine Tragödie oder eine Komödie? Paulus schreibt diesen Brief, den Epheserbrief, damit die Epheser verstehen, dass das Leben der Gemeinde keine Tragödie ist, sondern das Gegenteil einer Komödie. Der Schlüsselvers zum ganzen Brief, damit wir ihn verstehen, ist Kapitel 1, Vers 10. Paulus schreibt, es ist Gottes Plan, unter Christus, dem Oberhaupt des ganzen Universums, alles zu vereinen. Sprich, Gott ist dabei, alles, was existiert, unter Jesu Herrschaft zu bringen. Und ganz zentral dabei ist die Gemeinde. Die Gemeinde ist die neue Menschheit, die neue Gesellschaft, die Gott für sich selbst in Jesus Christus schafft. Und in Kapitel 2, wo wir heute sind, spricht Paulus davon, wie Gott durch Jesus seine Gemeinde mit Gott und miteinander versöhnt hat. Und wie er ihr die beste Rolle in seiner Komödie gegeben hat. Wir wollen, um diese Bibelstelle zu verstehen und genießen, wir wollen zwei Fragen beantworten. Erste Frage, wie hat Gott uns geliebt? Das ist eine gute Frage, oder? Wie hat Gott uns geliebt? Das in den Versen 4 bis 6. Paulus ist gerade dabei zu erklären, was mit dieser Welt los ist. Er sagt in Vers 1 und wieder in Vers 4, diese Welt ist tot. Vers 4, wir waren aufgrund unserer Verfehlungen tot. Seit die ersten Menschen, Adam und Eva, gegen Gott rebellierten, ist die ganze Welt, die ganze Menschheit wie Schnittblumen. Ich habe welche Schnittblumen zu Hause. Sie haben aufgeblüht und sie sahen auch schön aus, aber sie sind tot. Sie sind vom wahren Leben abgeschnitten. Sehen lebendig aus, aber sind tot. Und Paulus sagt, das trifft auf uns zu. Wir blühen auf als Menschen, wir genießen vielleicht etwas Gesundheit und Kraft ein paar Jahre lang, aber wir sind trotzdem tot. Geistlich tot, der Tag ist schon zu. Und Paulus sagt das, dass dieser geistliche Zustand sich in unseren Sünden ausdrückt. Wir sündigen, weil wir tot sind. Wie schlechte Früchte von einem toten Baum kommen. Und was macht man dann mit einem toten Baum? Man fällt ihn. Ist doch klar. Man lässt ihn nicht stehen, man fällt ihn. Und genau das haben wir auch verdient, schreibt Paulus in den Versen 1 bis 3. Wir haben es verdient, dass Gott uns richtet. Nun, ich weiß, wir sprechen über Gnade heute. Und ich weiß, dass wir selten über Gottes Gericht nachdenken. Aber Paulus will uns in dieser Bibelstelle nahelegen, dass wir Gottes Gnade nur richtig verstehen werden, wenn wir sein Gericht verstehen. Die Realität ist, dass allein meine Sünden von heute meine Verdammnis verdienen. Deine Sünden auch. Und begreife ich das nicht, begreife ich die Last meiner Sünden nicht, begreife ich Gottes Liebe zu mir nicht. Epheser 2, Vers 5 macht wenig Sinn ohne Epheser 1 bis 4. Und so sagt Paulus, dass wir steinkalt und mäusetot waren. Und dann in Vers 5, dann hat Gott uns geliebt und belebt. Vers 5, Gott hat uns so sehr geliebt, dass er uns zusammen mit Christus lebendig gemacht hat. Er hat uns so sehr geliebt, dass er uns lebendig gemacht hat. Stell dir ein geistliches EKG vor, dieses Gerät, was den Puls misst. Und wir messen unser geistliches Leben zusammen, bevor wir Christen geworden sind. Wir messen unser geistliches Leben
Kein Puls. Nichts. Aber auf einmal ist ein Herzschlag da. Auf einmal ist Leben da. Und was ist passiert? Vers 5, Gott hat uns so sehr geliebt, dass er uns zusammen mit Christus lebendig gemacht hat. Er hat uns belebt, hat uns Leben gegeben. Und nicht nur das, er hat uns dann mit Jesus vereint. Schaut euch Verse 4 bis 6 an. Seht ihr, wie Paulus das betont? Gott hat uns zusammen mit Christus belebt. Zusammen mit Jesus. Zusammen mit ihm. Weil wir mit Jesus Christus verbunden sind. Immer wieder wiederholt Paulus das. So sehr hat Gott uns geliebt, dass er uns mit Jesus vereint hat. Verbunden hat. Wortwörtlich sind wir in Christus. Das ist unsere Identität. Vielleicht hilft es uns, das zu verstehen, wenn ich ein kleines Beispiel gebe. Nächste Woche fliege ich nach England, um zu schauen, ob alles in meinem Land noch läuft oder nicht. Wenn ich nach England fliegen will, welche Beziehung will ich zum Flugzeug haben, damit ich da ankomme? Will ich unter dem Flugzeug sein? Will ich vom Flugzeug inspiriert sein? Will ich dem Flugzeug nachfolgen? Nein, ich will im Flugzeug sitzen. Denn was dem Flugzeug passiert, passiert mir auch, wenn ich im Flugzeug bin. Und so geht es uns in Christus, verbunden mit Christus. Was Jesus passiert ist, ist uns passiert. Und was Jesus passieren wird, wird auch uns passieren. Deswegen Vers 6. Zusammen mit Jesus Christus hat Gott uns vom Tod auferweckt. Und zusammen mit ihm hat er uns schon jetzt einen Platz in der himmlischen Welt gegeben. Was für eine Gnade. Gott hat uns mit Jesus platziert. Gott hat uns nicht belebt, um uns dann in irgendeinen geistlichen Wartezahl ewig warten zu lassen. Er hat uns eins mit Jesus gemacht. Er hat uns mit ihm platziert. Und deswegen brauchen wir keine Angst in diese Welt zu haben. Egal was kommt, wir sind sicher mit Jesus. Die Teile mögen von dem Brett da runterfallen gelegentlich, aber niemand, der neben Jesus sitzt, fällt von seinem himmlischen Stuhl runter. Solange Christus im Himmel herrscht, solange sitzt seine gläubige Gemeinde neben ihm. Und deswegen brauchen wir auch keine Angst vor dem Tod haben. Denn Jesus hat für uns in seinem Tod schon bezahlt. Er ist unseren Tod schon gestorben. Er sitzt schon im Himmel und geistlich gesprochen sitzen wir auch dort mit ihm. Paulus will uns jetzt zeigen, Gott hat uns so sehr geliebt, dass er uns mit Jesus vereint hat, dass er uns Jesus als Identität und Leben gegeben hat. So dass weder deine Erfolgmomente noch dein Versagen dich von Jesus trennen. Und bist du mit Jesus, glaubst du an ihm, dann kann Gott nicht weit von dir sein. Denn Gott ist Jesus nah und wir sind in ihm. So sehr hat Gott uns geliebt, so ist er uns gnädig gewesen. Wir waren tot, er gab uns Leben, weil er uns wollte, weil er uns liebt. Und weil Gott das für uns gemacht hat, deswegen beten wir für andere Menschen. Und deswegen erzählen wir ihnen von Jesus, oder? Weil wir wissen, was Gott für uns gemacht hat, kann er auch für andere machen. Wie hat Gott uns geliebt? Er hat uns belebt, hat uns mit Jesus vereint. Zweite Frage, wozu hat Gott uns geliebt? Wieso hat er das gemacht? Wozu hat Gott uns geliebt? Vers 7 bis 10. Und in den Versen 7 bis 10 finden wir drei Antworten eigentlich auf diese Frage, wozu hat Gott uns geliebt? In umgekehrter Reihenfolge zuerst Vers 10. Gott hat uns geliebt, damit unser Leben ihm dient.
Vers 10. Er hat uns durch Jesus Christus dazu geschaffen, das zu tun, was gut und richtig ist. Gott hat Menschen geschaffen, um seinen Charakter zu widerspiegeln. Doch durch unsere Sünde widerspiegeln wir Gottes Charakter nicht mehr. Wir sind wie ein verzerrtes oder kaputtes Spiegelbild. Schaut man uns an, sieht man wenig von Gottes Charakter und viele Charakterzüge von der Finsternis. Doch dank diesem neuen geistlichen Leben, weil Gott uns mit Jesus vereint hat, verändert er uns Stück für Stück, so dass wir anfangen, das zu tun, was gut und richtig ist, so dass wir anfangen, Gott zu dienen und seinen Charakter zu widerspiegeln. Gehorsam, Gott zu gehorchen, das ist Gottes Geschenk an uns. Deswegen hat er uns gerettet, damit wir ihm gehorchen. Und das ist Gnade. Das ist alles Gnade. Was Gott morgen von uns will, er hat es schon vorbereitet, Vers 10. Gott hat uns geliebt, damit unser Leben ihm dient. Zweitens, Gott hat uns geliebt, damit unser Stolz stirbt. Damit unser Stolz stirbt. Schaut euch Vers 8 an. Noch einmal, durch Gottes Gnade seid ihr gerettet. Und zwar aufgrund des Glaubens. Ihr verdankt eure Rettung also nicht euch selbst. Nein, sie ist Gottes Geschenk. Paulus will, dass wir begreifen, dass wir es zu Herzen nehmen. Unsere Rettung kommt nicht von uns. Es gibt vor Gott kein Eigenlob, kein Schulterklopfen, kein Selbstfeiern. Wieso? Vers 9. Diese Rettung gründet sich nicht auf menschliche Leistungen, so dass niemand vor Gott mit irgendetwas groß tun kann. Denn was wir sind, ist Gottes Werk. Einige von uns hier sind Eltern. Vielleicht erinnert ihr euch an den Tag, wo Leute angefangen haben, euch zu gratulieren. Und ist es euch aufgefallen, dass niemand das Kind gratuliert? Niemand sagt zum neugeborenen Kind, prima, hast du alles toll gemacht. Man gratuliert die Eltern, vor allem eigentlich die Mütter, schätze ich mal. Sie haben das Kind zum Leben gebracht. Das Kind hat nichts getan, das Kind ist passiv gewesen. Und so ist es auch bei unserer geistlichen Geburt. Es ist Gnade allein, es ist Gottes Geschenk, schreibt Paulus. Sowohl Glauben wie auch geistliches Leben kommen von Gottes Hand, nicht aus unseren eigenen Händen. Das ist das Herz des Evangeliums, oder? Wir bieten Gott unseren Faust an und er umarmt uns in Jesus Christus und gibt uns Leben. Sogar als wir noch im Tod bekleidet waren. Und wenn wir das begreifen, wenn wir das zu Herzen nehmen, dann muss unser Stolz eigentlich sterben. Mein Stolz, weil immer sagen, ich habe was erreicht, ich habe was gemacht. Doch die Dankbarkeit sagt, ich war tot und du hast mich belebt. Du hast alles gemacht. Deswegen kann Dankbarkeit so fröhlich singen. In Christus ist mein ganzer Halt. Es ist alles Gnade. Und das ist der letzte Grund in Vers 7, wieso und wozu Gott uns geliebt hat. Gnade. Gottes Gnade ist die Treibkraft in den Versen 8 bis 10 gewesen. Es ist Gnade, die uns Gott dienen lässt. Es ist Gnade, die unseren Stolz sterben lässt. Und Vers 7 sagt uns, dass das Gottes Plan war die ganze Zeit. Dass wir seine Gnade schmecken und sehen. Vers 7, bis in alle Ewigkeit will Gott damit zeigen, wie überwältigend groß seine Gnade ist, seine Güte, die er uns durch Jesus Christus erwiesen hat. Bis in alle Ewigkeit. Dazu könnte man fast jubeln. Bis in alle Ewigkeit will Gott uns zeigen, wie überwältigend groß seine Gnade ist. Das heißt, es kommt nie der Tag, wo Gott zu seinen Kindern sagt, so, ich habe euch jetzt genug gezeigt, wie groß meine Gnade ist. Jetzt ist was anderes dran. Bis in alle Ewigkeit. Für die, die in Christus Jesus sind, für die, die Jesus vertrauen, Gott hat nichts anderes vor, als uns seine Gnade, seine gütige, großzügige Liebe schmecken zu lassen. Das ist die Wirksamkeit des Evangeliums. Das hat Jesus für uns gewonnen. Weil Jesus an unserer Stelle gestorben ist, hat Gott nichts anderes für uns als Gnade. Er hat nichts anderes in seinem Herzen. Er hat nichts anderes in seinen Händen für die, die Christus vertrauen. Nur Gnade. Nur gutige Liebe. Egal was kommt, egal was Gott uns nimmt oder gibt, er bleibt uns gnädig in Christus. So ob die Gemeinde dieses Jahr wächst oder schrumpft, ob 2019 eine Beförderung bei der Arbeit oder Krebs bedeutet, ob ich einen Partner finde oder meine Träume unerfüllt bleibe, Gott bleibt mir gnädig. Seine Gnade endet sich nicht. Er will bis in alle Ewigkeit zeigen, wie gnädig er ist. Gnade lässt uns nicht los. Gnade ist immer dabei. Deswegen hat Gott uns geliebt, damit wir endlos seine Gnade erfahren. So was eint uns hier als Christen in Leipzig? Wir waren tot. Wir waren alle mäusetot. Aber Gott hat uns geliebt und belebt und mit Jesus, seinem Sohn, vereint. Welche Geschichte schreibt Gott mit uns? Tragödie oder Komödie? Komödie, die allerbeste Geschichte. Die Geschichte seiner Liebe, die Geschichte seiner Gnade. Und wo ist dein Platz, wo ist mein Platz, wo ist unser Platz in dieser Geschichte? Durch Gottes Gnade mit Jesus. Amen.